Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, wieder hier bei euch zu sein. Ich habe euch einen kurzen Film mitgebracht. Den schauen wir uns an und dann gehen wir weiter. Das wird heute ein bisschen anders als die Predigten, die ihr sonst so gewohnt seid. Wir haben keine 3 oder 5 Punkte, sondern ich möchte gerne mit euch ins Gespräch kommen und mit euch nachdenken, warum es uns so schwer fällt, Menschen für Jesus zu gewinnen und Menschen zu Jüngern zu machen. Und ich schreibe hier oben drüber einfach mal Hindernisse. Was fällt euch ein? Was gibt es für Hindernisse, warum es uns so schwerfällt, Menschen von Jesus zu erzählen, Menschen zu Jüngern zu machen? Ihr dürft gerne reinrufen. Ja? Fällt dir eine bestimmte Angst ein? Ja. Zum Beispiel, ja. Also Ängste gibt es ganz, ganz viele, gerade was das Thema angeht. Aber auch die Frage, was denken die anderen über mich? Ja, da haben sich noch andere gemeldet. Bitte. Verfolgung in Deutschland? Okay. Also Angst, ist auch wieder Angst, ne? Vor Verfolgung. Vielleicht auch vor Benachteiligung, oder? Kann das vielleicht sein? Übergriffe? Hier in Deutschland? Okay. Verbale Übergriffe. Also jetzt noch nicht körperlich. Okay. Was fällt euch denn ein mit verbale Übergriffe? Wo habt ihr das gesehen oder gehört? Würde mich kurz interessieren. Ja. War der alleine oder in einem Team? Okay. Ja. Habe ich tatsächlich auch schon erlebt, habe ich auch schon gesehen, auch schon vor 10, 15 Jahren. Genau. Aha. Das christliche Café musste geschlossen werden. Ja. Kommunikationsarmut. Ein schönes Wort. Oder Unfähigkeit, ja. Kommunikationsarmut oder Unfähigkeit. Vielleicht steckt dahinter auch einfach dann die Frage, wie kann ich das weitererzählen? Was ist das Evangelium? Was muss da drin sein, was vielleicht nicht? Und wie kann ich es an den Mann oder die Frau bringen? Mangelndes Bibelwissen. Ja. Dahinter könnte ich mir vorstellen, dass die Frage vielleicht oder die Angst steckt, wenn Leute mir vielleicht eine Frage stellen, worauf ich keine Antwort habe, was mache ich denn dann? Ja? Kann das sein? Das geht in die Richtung, ne? Bitte nochmal. Ja, das ist ja nicht schlimm. Ich glaube, den, mit dem wir reden, der wird wahrscheinlich die Bibel kaum kennen. Von daher, jetzt, da brauchen wir keine Bibelstelle. Aber ich weiß, was du meinst. Ja, ist doch super. Musst du sagen, ich gebe dir meine Handynummer, ich muss mal nachgucken oder ich schaue eben im Handy, dann sage ich dir das. Das müssen dann aber schon Leute sein, die sich mehr mit der Bibel auseinandergesetzt haben oder mit dem Glauben an Gott. Was fällt euch noch ein? Ja. Ja. Absolut. Ja. Schlechte Erfahrungen sind ein großer Indikator, dass man vielleicht mal begeistert von Jesus erzählt hat, aber dann nach und nach seinen Mund hält. Vielleicht hat man erlebt, dass Leute sich vielleicht sogar für Jesus entschieden haben, wieder abgefallen sind. Oder dass nur kritische Rückfragen kamen oder man wirklich schlechte Erfahrungen gemacht hat. Und dann hat man manchmal, dann fehlt einem manchmal so der Mut, ne, dann nochmal anderen Leuten von Jesus zu erzählen. Ich kann euch sagen, ich bin ja seit 2022, Januar, über vier Jahre bei den LKW-Fahrern. Und wir sind meistens dienstags und donnerstags unterwegs und wir erleben ja immer, dass wir auch einen Teil Ablehnung erleben. Das ist normal, das gehört einfach so dazu. Die Leute sind ja auch frei, Ja oder Nein zu sagen. Aber wir beten immer für 5 offene Männer. Und die treffen wir fast jedes Mal, wenn wir unterwegs sind. Das ist eine sehr, sehr gute Quote. Und wenn wir diese Leute treffen und in ihre Gesichter schauen, dann sind alle anderen, die Nein gesagt haben oder mürrisch waren oder sonst was, das ist, spielt überhaupt keine Rolle mehr. Wenn du die dann getroffen hast, die du gesucht hast. Und für uns ist ein Bibelvers sehr wichtig und entscheidend, der über unsere Arbeit steht, ist Lukas 19, Vers 10, wo Jesus sagt, der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe, zu suchen. Für Leute zu beten und Menschen zu suchen, die offen sind für Jesus und die sich retten lassen wollen. Ich glaube, Evangelisation ist deswegen oft so ein Krampf, weil wir uns an irgendwelchen Menschen dranhängen und die versuchen, zu Jesus zu bringen, aber die sind entweder noch nicht bereit, werden vielleicht nie bereit sein. Und ja, wenn wir die Leute finden, die offen sind für Jesus, dann ist Evangelisation oft kein Krampf und es macht sogar Spaß. Es kann sogar Freude machen. Fällt euch noch was ein? Ja, Faulheit, Bequemlichkeit. Willst du noch einen Satz dazu sagen? Ja. Ja. Genau. Also was also dazu gehört, ist tatsächlich auch rauszukommen aus seiner Komfortzone. Und wenn wir sowieso schon Stress auf der Arbeit haben, Herausforderungen in der Familie und dann alles irgendwie geschafft haben, dann freuen wir uns einfach mal in Ruhe eine Tasse Kaffee oder einen Tee zu trinken und nicht weitere Herausforderungen dauernd zu haben, was ich sehr gut verstehen kann. Aber Menschen mit Jesus in Verbindung zu bringen, das heißt wirklich, aus der Komfortzone herauszukommen, herauszugehen, ein Wagnis einzugehen, ein Abenteuer. Jost, danke, ich habe die Hand gesehen gleich. Jost, der Freund, der mich begleitet, der hatte vor 7, 8 Jahren einen schweren Herzinfarkt, war eigentlich Schweißer. Der kommt seitdem mit, seit 3,5 Jahren. Und der bekommt Bürgergeld und für den ist es jedes Mal, wenn wir unterwegs sind, ein Abenteuer. Ich habe ihm auch schon öfters gesagt, dein langweiliges Leben ist vorbei, weil wir erleben ja jede Woche Abenteuer mit Gott. Weil jede Situation ist anders. Und das ist wirklich erstaunlich. Ich bin jetzt mit einem mit einem Iraner im Gespräch, den wir vor 2 Jahren getroffen haben und wir haben er hat mir mal eine E-Mail geschrieben, jetzt sind wir im Kontakt und im Gespräch und es ist sehr spannend, was Gott in seinem Leben bis jetzt gemacht hat. Und der Mann war schon relativ vorbereitet, weil sein Sohn heißt Jesus übersetzt. Ja? Und das ist schon sehr, sehr interessant. Er hat sehr große Herausforderungen mit seiner Ex-Frau, die den Jungen vorenthalten will und so weiter. Also es ist nicht einfach. Aber wir sind im Gespräch und ich habe auch jetzt vor ein paar Tagen, als ich mit ihm telefoniert habe, wieder für ihn gebetet und er schätzt das total, wenn ich für ihn bete und ihn ernst nehme und ein Stück weit begleite. Da war noch eine Hand. Ja. Ja. So ein Quatsch wurde da erzählt. Ja. Ja. Das stimmt. Wer von euch kennt die Heute-Show auf ZDF? Ist ja sehr beliebt. Wird ja auch oft geschaut, weil viele Dinge, die so passieren, dann aufs Korn genommen wird. Was interessant ist, ist, dass immer wieder, fällt mir auf, wenn ich das gucke, der christliche Glaube aufs Korn genommen wird. Und ich frage mich, wo werden da Muslime aufs Korn genommen? Wo werden da Juden aufs Korn genommen? Wo werden da Atheisten aufs Korn genommen? Die müsste man eigentlich auch mal aufs Korn nehmen. Ja? Richtig? Aber da frage ich mich wirklich, also das fällt mir auf, dass besonders der christliche Glauben unglaublich immer schlecht gemacht wird und runtergezogen wird. Und ich glaube, alle, die jetzt die Hände gehoben haben, wenn wir alle 2-3 Monate mal einen Brief schreiben würden an ZDF, dann macht das was. Ja? Weil man geht davon aus, dass jemand, der einen Brief schreibt, dass der mindestens für 1000 Leute spricht. Ja? Weil ja so wenige Leute sich melden. Also es gibt eine Möglichkeit, sich da ruhig mal zu melden und zu sagen, ich finde Ihre Sendung gut, aber das und das gefällt mir nicht. Oder das ist unausgewogen, weil andere Religionsgemeinschaften nicht aufs Korn genommen werden. Und das ist einfach unausgewogen, einseitig. Ja? Also habt Mut, auch einen kurzen Brief kann wirklich viel bewirken. Ja. Ich finde das Wort gut, innere Strategie. Mit Ablehnung umzugehen. Ja, ist. Ja. 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 Ja, bitte. Ja. Okay. Ja, das ist eine gute Sache. Wie auf der Arbeit handeln. Darf ich fragen, was das für ein Träger ist, wo du arbeitest? Ja, ja, ist doch gut. Also was wichtig ist im Hinterkopf zu bedenken, die christlichen Werte aus der Bibel haben dieses Land groß gemacht. Und diese christlichen Werte sind immer noch bei ganz vielen im Hintergrund. Also Ehrlichkeit, Fleiß, Aufrichtigkeit, Nächstenliebe. Das ist das, was uns ausmacht, auch heute noch. Auch obwohl wir ein Stück weit nachchristlich sind. Aber was uns weltweit einfach sicherlich bekannt macht, wenn irgendwo eine Katastrophe ist, dann sind wir mit einer der Ersten, die sagt, wir helfen mit Geld oder wir schicken Leute oder sonst irgendwas. Und was man machen kann, ist, wenn man zum Beispiel Lehrer ist oder beim Jobcenter oder wo auch immer, wo man vielleicht nicht ganz genau weiß. Man kann Hinweise geben. Oder man könnte auch sagen, wenn du merkst, jemand ist wirklich offen und dann könnte man sagen, ich habe gleich in 10 Minuten eine Pause und wenn Sie wollen, dann erkläre ich Ihnen das eben persönlich, warum ich Hoffnung in meinem Leben habe und was mir Hoffnung gibt. Und wenn Sie möchten, also dass man das herausnimmt, ne? Würde es zum Beispiel sagen, ey, dann warten Sie einfach, rauchen Sie eine Zigarette oder sonst irgendwas, in 10 Minuten habe ich Pause und dann bist du nicht in diesem Rahmen, sondern du hast dann zum Beispiel die Möglichkeit, wirklich dann zu sagen, okay, ich nehme jetzt meine Pause, nehme mein Brot mit, esse zwischendurch noch und erzähle der Person, warum ich an Jesus glaube oder was mir Hoffnung gibt in dieser schwierigen Situation. Das wäre zum Beispiel eine Idee, die ich jetzt hätte. Ja. Verboten? Ja. 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 Also ich würde da auf jeden Fall sagen, da gilt der Spruch, Gott mehr gehorchen als den Menschen. Gott mehr gehorchen als meinem Arbeitgeber. Ja. Ich höre das immer wieder, diese, ja, wir sind zur Neutralität verpflichtet. Was für ein Quatsch. Ja. Wir sind ein christliches Abendland. Ja. Und wie gesagt, die christlichen Werte haben unser Land stark gemacht und groß gemacht. Und es ist da manchmal die Angst da, auch in Schulen zum Beispiel, dass man sagt, ja, wenn wir jetzt Christen die Möglichkeit geben, hier irgendwas von Jesus zu erzählen, von Gott zu erzählen, dann müssen wir das ja den Muslimen auch gestatten oder dann müssen wir das den irgendwelchen Sekten auch gestatten oder sonst irgendwas, was an sich totaler Quatsch ist. Wir können als Demokratie auch heute festlegen, was wir wollen und was wir nicht wollen. Und Gott sei Dank gibt es immer noch einige gläubige Politiker, die man übrigens auch anschreiben kann und wo man sich auch ein bisschen Rückendeckung vielleicht holen kann. Bitte. Ja. Echt? Ja. 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 Aber ist doch interessant, eine Person beschwert sich und sofort knicken alle ein. Das ist ja auch überhaupt nicht demokratisch. Ja? Wenn jetzt sich, keine Ahnung, die Hälfte der Eltern beschweren würde, von denen, die jetzt die Nachricht bekommen hat, wäre das ein ganz anderes Votum. Aber wegen einer Person, da müsste man erstmal abchecken, was überhaupt los ist. Was auf jeden Fall klar ist, wenn wir von Jesus erzählen wollen, wenn wir Leute zum Beispiel zu so einem Bibel-Action-Tag einladen wollen, dann ist es normal, dass wir Gegenwind bekommen werden. Das ist normal. Ne? Gott will wirken und der Teufel will, dass nichts passiert. Dass wir den Mund halten, dass wir es für uns behalten, dass wir deprimiert sind, dass wir keinen großen Glauben haben und dass wir nicht mit Enthusiasmus von Leuten von Jesus erzählen. Also es ist total normal, dass wir da Gegenwind bekommen. Ich möchte gerne noch mal kurz, das waren jetzt schon sehr viele, sehr wichtige Sachen, die ihr angesprochen habt. Darauf möchte ich gerne noch kurz noch mal eingehen und dann noch ein paar Sachen ergänzen. Also, klar ist, da wo Jesus ins Spiel kommt, da gibt's Gegenwind. Wenn du über Gott redest, dann kannst du mit ganz vielen Leuten sehr neutral über Gott reden, weil Gott ist alles Mögliche. Aber Jesus scheidet die Geister, das ist einfach so. Und dass wir Gegenwind erleben, sollte für uns normal sein. Die Herausforderung ist, keiner von uns mag in der Regel Gegenwind. Wir lieben eigentlich Harmonie. Ja? Nur die Frage ist, um welchen Preis. Und wenn der Preis zu hoch ist, nämlich der Preis ist, dass ich nicht über Jesus rede, nicht darüber rede, was Jesus für diese Welt und für uns persönlich getan hat, dann ist mir der Preis zu hoch, dass ich Harmonie habe. Harmonie dafür, dass Menschen auf ewig verloren gehen und in die Hölle gehen. Ja, der Preis ist mir definitiv zu hoch. Und er sollte, glaube ich, für uns alle zu hoch sein. Also wenn wir von Jesus erzählen, werden wir Hindernisse erleben, wir werden Anfechtungen kriegen, wir werden vielleicht Probleme in unserer Ehe kriegen, wir werden angefochten vom Teufel, das ist normal. Und es gibt ganz, ganz, ganz viele Ängste, die uns davon abhalten wollen, was von Jesus zu erzählen. Eine wichtige Frage ist tatsächlich, was denken die anderen über mich? Wie wichtig ist das wirklich? Am Ende ist die Frage eher, die viel wichtiger ist, was denkt Jesus über mich? Was ich sagen möchte ist, Gottesfurcht ist wichtiger als Menschenfurcht. Und wir sollten wirklich dafür beten, Herr, nimm mir die Menschenfurcht und gib mir Gottesfurcht. Wir sollen vor Gott keine Angst haben, aber wir sollten vor Gott viel Respekt haben. Er ist der Schöpfer des Lebens. Nur wegen ihm leben wir und laufen die ganzen Leute hier durch die Gegend und verdienen Geld und arbeiten und sonst irgendwas. Aber die entscheidende Frage sollte für uns sein, was denkt Jesus über mich? Ja, was denkt er über mich? Und wir wollen ja auch einen Lohn bekommen, wenn wir im Himmel sind. Ja, davon redet die Bibel immer wieder, wofür wir einen Lohn bekommen werden. Also ich glaube, das ist wichtig. Dass wir teilweise schon Verfolgung erleben, ja, das höre ich in ganz vielen Gebeten. Herr, danke, dass wir uns noch so frei hier treffen dürfen und so weiter. Tatsächlich passiert das hier und da, dass man verbale Verfolgung erlebt oder dass man benachteiligt wird, vielleicht in manchen kurzen Situationen. Aber im Prinzip zu vielen anderen Ländern sind das Kinkerlitzchen, die wir in Deutschland haben. Wir haben immer noch unglaublich viele Rechte. Ja, wir haben Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit. Wir haben unglaublich viele Möglichkeiten, in der Regel das zu sagen, was wir glauben und was wir wollen. Kommunikationsarmut, da ist tatsächlich auch doch die Frage drin, wie komme ich ins Gespräch mit Leuten? Da geht es dann um das Thema evangelistische Gesprächsführung auch, wo ich gerne, wenn ich nochmal komme, mit euch drüber nachdenken möchte. Nämlich, wie komme ich ganz praktisch mit Leuten ins Gespräch? Das ist oft über Nebensätze, ja, oder über das, was ich sehe. Ja. Also das, dann ist die Frage, ob man ein Konzept hat. Wir haben zum Beispiel bei den LKW-Fahrern haben wir ein fertiges Konzept, wie wir vorgehen. Ja, wir haben am Anfang frage ich die Leute, welche Sprache sie sprechen. Dann bekommen sie ein Traktat von mir, was ich geschrieben habe, mit einem Foto von mir drauf, das habe ich in 20 Sprachen. Und das ist das Erste, was die Leute bekommen. Und da steht eigentlich schon alles drauf. Auf der Vorderseite steht drauf, wie man Gott persönlich kennenlernen kann in ihrer Sprache. Auf der Rückseite ist ein Übergabegebet und dann 5 Punkte, wie man im Glauben wachsen kann. Und eine Homepage, wo sie noch ganz, ganz viel mehr Literatur und Dinge in ihrer Sprache bekommen. Und die meisten Leute fangen an, das dann schon so zu lesen. Dann sage ich, kannst du später weiterlesen. Und dann habe ich eine Faltkarte, wo man 4-5 Mal falten kann, wo man wunderbar das Evangelium erklären kann. Das mache ich in Deutsch, in Englisch oder mit Übersetzungsprogramm. Und dann frage ich sie am Ende, wo stehst du da auf dieser Faltkarte? Und viele sagen, ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht, ja, wo ich mit Gott stehe. Und dann frage ich die Leute, was wünschst du dir im Moment von Gott? Und dann wird es persönlich. Und dann erzählen Leute, was sie sich im Moment von Gott wünschen. Und dann frage ich sie, darf ich dafür beten? Und dann bete ich für sie. Und dann bekommen sie noch eine Tracker-Bibel geschenkt in ihrer Sprache. Und dann verabschieden wir uns. Das ist ein Konzept. Das haben wir bei dieser Art von Einsatz. Und das hilft einem natürlich auch, weil man immer das gleiche Konzept hat. Und das hat sich bei uns total, bestätigt, dass das richtig gut ist, dieses Konzept zu haben. Mangelndes Bibelwissen haben die meisten von uns nicht. Wir haben zwar manchmal die Angst, dass die Leute vielleicht eine Frage stellen, die wir nicht beantworten könnten, aber die Antwort ist ganz einfach. Wenn tatsächlich eine der Fragen kommt, was selten ist, die du nicht beantworten kannst, zum Beispiel über persönliches Leid, ist sehr schwierig, da eine Antwort zu finden. Aber dann kannst du doch sagen, ey, wir tauschen die Telefonnummern aus, ich informiere mich und dann rufe ich dich an und dann gebe ich dir auf deine Frage eine Antwort. Wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Da ist man sogar im Kontakt. Man kann sich in Ruhe Gedanken machen, man kann seinen eigenen geistlichen Vater, geistliche Mutter fragen, in der Bibel blättern. Aber wenn du schon mehr als ein Jahr im Glauben an Jesus bist und regelmäßig in Gottesdienst kommst und regelmäßig in der Bibel liest, dann wirst du auf 90-95% aller Fragen eine Antwort haben. Deswegen sei ermutigt. Schlechte Erfahrung, es ist tatsächlich das, was uns am meisten oft quält, wo wir einfach frustriert sind, weil wir vielleicht Leute angesprochen haben, die einfach nicht wollen, nicht vorbereitet sind, vielleicht nie wollen und uns an den Leuten oft die Zähne ausbeißen. Aber es ist wichtig, dass du da dran bleibst. Wir auch. Es gibt Tage, da haben wir erstmal nur Ablehnungen auf den Rastplätzen. Und manchmal denke ich dann, ey, ich glaube, wir fahren gleich nach Hause. Ich habe keinen Bock mehr. Weil ich auch harmoniebedürftig bin. Ich mag auch nicht grundsätzlich Ablehnung. Ja? Ich stehe nicht auf irgendwelche Sachen, die einem wehtun. Ja? Auf jeden Fall, wenn wir dann aber durchhalten, ist es oft so, dass wir wirklich die Menschen treffen, die Gott vorbereitet hat. Und denen wollen wir helfen, einen kleinen Schritt auf Jesus zuzugehen. Faulheit, Bequemlichkeit ist auch ein Riesending, weil natürlich bedeutet das, aus unserer Komfortzone zu gehen. Aber das kann ja auch ganz anders anfangen. Wenn du zum Beispiel eine deiner Hauptbegabungen hast, dass du Leuten dienst, dann wirst du nicht mit dem zweiten Satz gleich erzählen, glaubst du an Jesus oder nicht. Sondern du wirst gucken, wo braucht dein Gegenüber, dein Nachbar, dein Arbeitskollege Hilfe. Vielleicht braucht er Hilfe beim Umzug. Und dann bist du da und du hilfst. Vielleicht braucht er Hilfe, keine Ahnung, weil er große Eheprobleme hat und einfach mal ein offenes Ohr. Und du setzt dich mit der Person hin und dann fragst du am Ende vielleicht, ey, darf ich dir vielleicht noch ein paar Ratschläge geben oder ein paar Sachen sagen oder darf ich noch für dich beten? Ja, beten ist auch in Deutschland, man kann in Deutschland für viele, viele, viele Menschen beten, weil in Deutschland herrscht die Auffassung, Gebet schadet nicht. Also es gibt Leute, die sagen zu mir, ich glaube da nicht dran, aber wenn sie daran glauben, dann beten sie mal. Und dann bete ich. Und die wenigsten Menschen, auch hier im Bergisch Gladbach, haben noch nie ein persönliches Gebet für sich gehört. Warum nicht? Ich möchte dich ermutigen, nimm die Probleme deines Gegenübers wahr. Nimm sie ernst. Guck, wie du der Person helfen kannst. Und dann biete der Person immer auch an, für sie zu beten, ein kurzes Gebet zu sprechen, ein persönliches Gebet zu sprechen. Die meisten Leute haben es noch nie gehört. Wir hatten einen LKW-Fahrer, für den haben wir dann gebetet. Ich sag Amen, dann greift er nach rechts, holt einen 20-Euro-Schein und drückt ihn mir in die Hand und sagt, es hat noch nie jemand für mich gebetet. Und sie haben jetzt für mich gebetet und ich möchte ihnen einfach was schenken. Die Menschen haben es noch nie gehört. Hindernisse von außen, absolut. Eine innere Strategie, mit Ablehnung umzugehen. Ich mache das so, jedes Mal, bevor wir losgehen, bete ich dafür, Herr Jesus, beschütze unser Herz. Beschütze unser Herz. Jesus sagt, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Das ist ein krasses Bild, oder? Was will denn so ein Schaf gegen einen Wolf tun? Aber er tut es tatsächlich. Und für mich ist es wichtig, immer wieder dafür zu beten: Herr, du weißt, ich bin sensibel. Ich mag grundsätzlich keine Ablehnung, so wie jeder. Bitte beschütze mein Herz. Und ich erlebe es immer wieder, dass Gott unser Herz beschützt. Das ist zum Beispiel eine innere Strategie, mit Ablehnung umzugehen. Herr, beschütze mich. Und lass mich Menschen suchen, die du vorbereitet hast. Genau. Das ist, ja, ist übrigens ganz wichtig. Also wenn ich im persönlichen Gespräch jetzt zum Beispiel mit meinem Nachbarn bin, dann habe ich keine zweite Person dabei. Wenn wir einen Einsatz machen, ich habe letztens einen so tollen Haus-zu-Haus-Einsatz gemacht, liebe Geschwister, glaubt das gar nicht. Das war in Nümrecht, in einem Dorf Felken. Und wir haben, die Menschen waren sowas von offen. Es war unglaublich. Ich glaube, dass Haus-zu-Haus-Einsätze heute wieder dran sind. Auch wenn ihr vielleicht innerlich denkt, das geht gar nicht, das erinnert an Zeugen Jehovas, interessiert mich überhaupt nicht. Wir müssen die Menschen hier prägen und nicht uns von Zeugen Jehovas oder anderen Leuten abbringen lassen, das nicht zu tun. Wir haben so viel positive Erfahrungen gehabt, so viel tolle Begegnungen. Eine Frau, die hat tatsächlich da auf mich gewartet und die fing dann schon an, sind Sie von irgendeiner religiösen Gruppe? Die sagt, ja, ich glaube an Jesus. Ja, die Zeugen Jehovas hätten bei ihr Hausverbot. Ja, so fing das Gespräch dann schon an. Aber wir hatten ein gutes Gespräch. Ein offenes Gespräch. Ich habe mich dafür interessiert, was sie für Probleme hat. Oder warum sie so ablehnend ist gegen Menschen, die glauben. Und das war sehr hilfreich. Aber so viele Menschen waren offen. Und mein oberstes Ziel, wenn ich von Haus zu Haus unterwegs bin, ist, die Begegnung an der Tür muss so gut sein, dass ich wiederkommen darf. Das ist mein Ziel. Die Begegnung an der Tür muss so gut sein, dass ich wiederkommen darf. Und wenn jemand das von euch machen möchte, ich komme gern hier nach Bergisch Gladbach. Ich nehme euch einzeln mit und zeige euch das, wie ich es bei den Häusern machen würde. Ich würde hier anfangen, im Umkreis von 500 Meter oder 1 Kilometer. Da stellen wir uns als Nachbar vor, mit einem Flyer von eurer Gemeinde. Und dann kann es losgehen.
Hat eine Initiative angestoßen, die man im weitesten Sinne Evangelisation nennen könnte. Es hängt schon seit einiger Zeit im Foyer bei uns eine Liste mit der Bitte, dass Interessenten sich auf diese Liste eintragen mögen, dass wir ins Gespräch kommen können, wie man das machen kann. Peter hatte da auch schon ganz konkrete Vorschläge gemacht.
Wobei es tatsächlich auch so ist, ich weiß nicht, ob ich bei euch schon über sechs evangelistische Stile habe ich bei euch darüber gepredigt. Kann sich jemand erinnern? Wenn nicht, dann habe ich es vielleicht noch nicht getan. Es ist ja auch hilfreich, mal so ein bisschen so zu wissen, in welche Richtung geht das so bei mir? Was kann ich mir vorstellen? Was kann ich mir nicht vorstellen? Ich finde es ganz wichtig, dass Menschen, die noch nie einen evangelistischen Einsatz gemacht haben, mit Leuten gehen, die Erfahrung haben und dann Sachen einfach ausprobieren dürfen. Ja? Dass jeder einfach mal ausprobieren darf, mal mitgehen darf, aber auch sagen darf, nee, das ist danach nicht mein Ding. Also es finde ich ganz, ganz wichtig, dass da Freiheit herrscht. Ich will ein paar Sachen noch kurz ergänzen und dann komme ich zum Ende. Aber ich bin begeistert, wie stark ihr mitgemacht habt und ich bin begeistert, wie viel Gedanken ihr euch macht. Ich glaube, dass dieser Gottesdienst, dass ihr vielleicht viel mehr mitnehmen werdet als manche andere Predigt, die ihr vielleicht gehört habt. Ich treffe immer wieder Leute, die erzählen mir, dass sie früher irgendwie gezwungen worden sind zum Evangelisieren. Die wurden irgendwie überredet, komm noch mit. Dann waren die auf dem Straßeneinsatz, dann 5 Minuten vorher. Du kannst jetzt ein Zeugnis geben von deinem Leben, völlig überfordert. Und das sind Leute, die haben gesagt, das habe ich einmal gemacht und nie wieder. Kann ich total gut verstehen. Hatten schlechte Leute, die sie schlecht angeleitet haben, wo sie sich nicht ausprobieren konnten und die sagen, das habe ich einmal gemacht, nie wieder. Auch eine schlechte Erfahrung. Dann ist es ja oft so, dass die Begeisterung für Jesus leider nach der Bekehrung oft abnimmt. Man findet irgendwann eine Gemeinde und dann merkt man, die kochen auch nur alle mit Wasser. Das sind auch alles nur Sünder, die Gottes Gnade brauchen. Aber wir sind heilig gesprochen. Wir sind Sünder, aber wir sind heilig gesprochen durch Jesus. Und trotzdem merken wir, auch in der Gemeinde gibt es Schwierigkeiten, schlechte Erfahrungen mit Vergebung untereinander. Die Machtfrage ist oft ein Thema, wie bei den Jüngern auch. Wer ist hier der Größte? Und da gibt es so viele schlechte Erfahrungen, die man manchmal macht, dass man dann auch Christen trifft, die auch mit Groll und Unvergebenheit rumlaufen, dass die Begeisterung für Jesus abnimmt. Und manchmal, ja, das macht uns einfach fertig, ja, wenn wir das sehen. Und das zieht uns nach unten. Eine andere Frage, die wichtig ist, ist, inwieweit sind wir davon überzeugt, dass Menschen wirklich verloren gehen, wenn sie Jesus nicht finden? Es gibt ja einige Bibelstellen, die auf Allversöhnung hindeuten in der Bibel. Es sind aber nur ein paar. Dann gibt es ein paar Bibelstellen, die darauf hindeuten, dass Gläubige zum ewigen Leben auferweckt werden und die anderen werden vernichtet. Nihilismus nennt man das. Und dann gibt es ganz viele Bibelstellen, die davon reden, dass es ein Gericht gibt, dass Gott kommen wird, dass Jesus kommen wird und dass Menschen in den Himmel kommen und andere Menschen in die ewige Verdammnis gehen. Heulen wir noch um Familienangehörige, um Menschen, die uns wichtig sind? Tun uns die Menschen leid? Haben wir ein Anliegen für sie, eine Bürde auf unserem Herzen, dass uns das nicht egal ist? Ja. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Sind wir noch von der Verlorenheit der Menschen überzeugt? Und Himmel und Hölle beginnt hier, wo Ehen wieder in Ordnung kommen, wo Eltern und Kinder irgendwann sich wieder in die Augen schauen können und sich vergeben können. Da entsteht Himmel. Da, wo Missbrauch geschieht, auch in christlichen Kreisen, auf unterschiedliche Art und Weise, da, wo Menschen verstritten sind. Ja, es gibt so eine Sendung, der Albtraumvermieter. Ja, das ist gelebte Hölle. Das ist gelebte Hölle. Aber es gibt Himmel und wir sind Himmelsbürger und unser Auftrag ist, den Himmel zu verbreiten und die gute Nachricht von Jesus weiterzugeben. Vielleicht sagst du auch, ich habe es nie gelernt, das Evangelium weiterzugeben. Wie geht das überhaupt? Ich möchte dir gerne helfen, an verschiedenen Punkten das einzuüben, wie man sehr leicht das Evangelium weitergeben kann. Und wir sollten wieder für verlorene Menschen beten. Die ideologische Überzeugung einer Gemeinde kann übrigens auch eine große Rolle spielen. Wenn wir Leute in der Gemeindeleitung haben, denen Mission und Evangelisation wichtig ist, dann wird das die ganze Gemeinde prägen. Wenn wir in der Leitung viele Leute haben, die keinen Wert darauf legen, wird das auch die ganze Gemeinde prägen. Und ich glaube, wir haben manchmal zu viele Programme, die nach innen gerichtet sind. Haben wir ein, zwei Programme in der Woche, die nach außen gerichtet sind? Wir haben sehr viele Programme, die nach innen gerichtet sind. Und wenn wir irgendjemand finden, der noch freie Kapazitäten hat, dann finden wir für den auch noch ein Programm, was er starten kann in der Gemeinde. Aber es sind meistens Programme, die nach innen gerichtet sind. Ich möchte euch sehr ermutigen, euch das vielleicht gleich noch abzufotografieren, das mitzunehmen und dafür zu beten. Und ich möchte jetzt einladen, dass wir eine kurze Gebetsgemeinschaft machen und dass ihr dazu aufsteht, soweit es euch möglich ist. Und dass wir das einfach zu Jesus bringen. Es gibt einen Film, der heißt Der Solist. Und der ist 2009 gedreht worden, ist schon ein bisschen älter, aber es lohnt sich, diesen Film zu sehen. Ich habe ihn gesehen, habe mich ziemlich berührt und angesprochen. Es geht dabei um einen Reporter von der Los Angeles Times. Und der sucht immer wieder irgendwelche Stories. Der schreibt so kurze Kolumnen. Und dann trifft er einen obdachlosen Farbigen, der ein musikalisches Genie ist, aber Schizophrenie hat. Und er schreibt dann über den eine Kolumne und eine kurze Kolumne und dann in dem Film ist es so, dass sie sich immer wieder treffen und dass er ihn sucht und dass er durch ihn in die Armenwelt von Los Angeles hineinkommt. Und das hat mich einfach sehr berührt, ja, weil der einfach Interesse an diesem Menschen hatte und der am Ende auch ein offizielles Konzert da irgendwo gibt. Aber ich habe gedacht, wenn wir wirkliches Interesse haben an Menschen um uns herum, ja, und Liebe für die Menschen haben, Liebe wird immer dir einen Weg zeigen, wie du zu den Herzen der Menschen kommst. Der Solist heißt der Film. Und eine kleine Hausaufgabe. Egal, wo ihr unterwegs seid, im Supermarkt oder E-Mails schreibt oder sonst was ihr immer tun könnt, ihr könnt den Menschen Gottes Segen am Ende wünschen. könnt dann sagen, danke, dass ich hier einkaufen durfte. Es war eine große Auswahl und ich wünsche Ihnen Gottes Segen oder Gott mit Ihnen oder was auch immer. Das kann man immer machen, das kann man in jeder E-Mail schreiben. Das kostet ein wenig. Das ist nicht das ganze Evangelium erklärt. Nein, ist es nicht. Aber es ist ein Hinweis darauf, dass ich irgendwas mit Gott zu tun habe. Und ich habe dadurch schon etliche Gespräche bekommen. Also Jesus segne euch und ich freue mich, euch wiederzusehen.